Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit dem grandiosen Daniel und mir, Fabian. Ich habe mich die letzten Male immer selbst zuerst vorgestellt und dann Daniel eingeführt und dann wurde mir natürlich der Hinweis zugespielt über die Insta-Community. Höflichkeitsformeln und so, der Esel nennt sich selbst zuerst, das kannst du so nicht machen. Stimmt ja auch, also Daniel jetzt hier zuerst genannt, ich dann quasi hinterher. Daniel, wie geht's dir?
Herzlich willkommen beim Gut drauf Podcast.
Warte, ganz kurz Vorbereitungen abschließen. Ja, geil.
Das hatten wir lange nicht mehr. Kannst du das bitte nochmal machen und ich stelle den Effekt vorher ein?
Ich kann die Dose leider nicht zuschweißen und wieder erneut öffnen. Ah ja, wir hatten
du
lange keinen.
Du könntest immer noch so ein dezentes Dosenstechen damit veranstalten.
Ja, wir wollen ja, dass die Folge hier zu Ende geführt wird, ohne dass ich irgendwie anfange, schmutzige Lieder zu singen und zu lallen. Ich will mich ja nicht betrinken hier. Ich möchte dich heute in einen wunderschönen Ort entführen, Cherie. Also wir machen quasi eine Reise in ein romantisches Bergpanorama. Wir sind in einem Land, in dem wir, wenn wir überhaupt schon mal da waren, dann sehr selten sind, in Kanada. Ah. Und wir begeben uns heute so richtig romantisch in, wie soll ich sagen, in die Berge dort, in die Urlaubsregion dort. Möchtest du noch irgendwas anmerken vorher?
In den ersten 10 Sekunden dachte ich, es geht vielleicht nach Sibirien, so romantisch, wie du es angekündigt hast. Dann hielt ich es für Slowenien und jetzt Kanada, damit hast du mich jetzt ein bisschen überrascht. Aber okay, cool.
Ja, Kanada ist auf jeden Fall ja der friedlichere kleine Bruder der Vereinigten Staaten quasi, so ein Land, was immer so als deutlich friedlicher und zivilisierter wahrgenommen wird, aber die Kriminalitätsrate ist gar nicht so viel hinter den Vereinigten Staaten zurück. Auch da passieren Morde und auch da passieren, ja, wie soll ich sagen, gewalttätige Morde. Über einen davon sprechen wir heute und wir sprechen heute über einen sehr, sehr interessanten Fall, weil der meiner Meinung nach so ein Lehrstück dafür ist, wie soll ich sagen, gute und hartnäckige Polizeiarbeit aussehen kann.
Das klingt jetzt irgendwie nach so einem 80er-Jahre-Krimi-Streifen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind in Banff. Kennst du Banff? Oder hast du das schon mal gehört?
Ich kenne nur Banff wird das, glaube ich, ausgesprochen.
Ja, das ist bei uns in der Gegend, ne? Das kennen die Menschen nicht.
Nee. Ich war auch, glaube ich, niemals da. Ich glaube, so vom Hören nur.
Ja, das ist so ein, also ja, für die Leute, die nicht aus dem Siegerland kommen, das ist so eine wirklich, wirklich kleine Ortschaft, so quasi im Nichts. Unsere Heimatstadt Siegen ist ja umgeben von ganz viel Nichts. Da gibt es dieses Meme, das Siegen so auf der Landkarte zeigt und einfach so ein Radius von 90 Kilometern drumherum, keine anderen Großstädte mehr. Und dann ist der Untertitel dieses Memes, Siegen hat keine Freunde. Und ja, irgendwie fand ich es ganz witzig, weil es tatsächlich so ein bisschen passt. Ja.
Aber nicht heute. Heute sind wir in Banff, also in Kanada, dem 28. EU-Mitgliedstaat, wenn es nach manchen Menschen und Politikern geht.
Genau, wir sind in Banff. Das ist eine 8000 Einwohnerstadt, also plus minus. Sehr, sehr beschaulich am östlichen Ausläufer der Rocky Mountains gelegen, also wirklich absolutes Bergpanorama. Wenn du dir Bilder anguckst, das ist wunderschön. Es liegt in der kanadischen Provinz Alberta. Es ist aber trotzdem eine Stadt, in der in der Saison einiges los ist. Also pro Jahr beherbergt Banff etwa 3 Millionen Touristen. Das ist massiv, ne, gerade für so einen doch relativ kleinen Ort. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, viel Fluktuation, sehr viel Tourismus und eben auch so, ja, eine Jobstruktur, eine Infrastruktur, die eben sehr auf diesen Tourismus ausgelegt ist.
Ja, wie so oft, ne? In solchen Urlaubsregionen.
Ja, genau. Und eben auch eine Stadt, die aufgrund dieser gerade saisonalen Arbeitsmodalitäten eben sehr, sehr viele Leute auch aus ländlicheren Gegenden anzieht, die so ein bisschen das vereinigen wollen, ne? Die so ein bisschen naturnah wohnen wollen, denn die Gegend rund um Banff ist wunderschön, aber die halt trotzdem gute Jobangebote bietet. Ne? Also du hast quasi naturnahes Leben, du hast Highlife in der Stadt und du hast eben die Möglichkeit, in diesem Touristensektor oder aufgrund des großen Touristensektors auf jeden Fall festzuarbeiten. Also es hat eigentlich eine eine Gegend, die sehr, sehr anziehend dafür für gerade junge Leute ist.
Boah, sieht echt wunderschön aus. Ich gucke mir gerade die Bilder an. Also es ist wirklich eigentlich das Bild. So stellt man sich eigentlich Kanada vor. Also
ist übertrieben, ne? Ja.
unfassbar
Das.
schöne türkisblaue Seen im Hintergrund, Berge mit Schnee, irgendwie so richtig sattgrüne Wälder und so. Da denkst du ja auch, da willst du eigentlich, keine Ahnung, Lachs fischen und anschließend von Grizzly gefressen werden. Das ist irgendwie perfekt.
Ja, du guckst dir diese Bilder an, das war bei der Recherche zu dem Fall für mich auch so. Du guckst dir die Bilder an und denkst dir so, ich möchte genau jetzt da sein. Das ist
Ja.
einfach so Postkartenidyll, ne?
Ja, Klopfer Falls übrigens. Natürlich will hier niemand von einem Grizzly gefressen werden. Das war ein Joke.
Ja, aber wie wir schon seit unserer allerersten Folge wissen, denn auch in unserer allerersten Folge Neid, da haben wir den Schauplatz des Ganzen als ein Postkartenidyll beschrieben. Also wie wir spätestens seit unserer allerersten Folge wissen, kann dieses Idyll manchmal täuschen und manchmal eben auch grausame Geschichten erzählen. Wir machen nochmal einen ordentlichen Sprung zurück. Wir sind 1990, also 36 Jahre zurück, im Mai tatsächlich, also fast genau 36 Jahre zurück. Es ist Nacht, es ist die Nacht vom 16. auf den 7. Mai, 17. Mai. Da fährt ein Taxifahrer in Banff durch die Straßen. Der ist auf der Suche nach jungen Leuten oder generell nach Leuten, nach Fahrgästen, nach der nächsten Fuhre. Es ist 2:30 Uhr nachts und besagter Larry Longo ist unterwegs in seinem Taxi. Geiler Name übrigens, Larry Longo, also so französisch geschrieben. Es ist fast schon wie so ein Künstlername, finde ich.
Ja, klingt auf jeden Fall mega. Aber ich meine, die französische Sprache ist eben auch präsent in Kanada. Das ist davon nicht vergessen.
Genau, ja, natürlich. Es ist ein multilinguales Land,
Ich finde,
definitiv, ja.
Larry Longo, das wäre eigentlich der richtige Spitzname für Lorna, wäre sie ein Mann.
Lorna Longo.
Lorna.
Ja.
So, Leute, herzlich willkommen in unserem WG-Küchenhumor-Studio. So ungefähr könnte ich das vorstellen.
Ja, manche Leute haben jetzt wahrscheinlich reingeschaltet und hören das jetzt zum ersten Mal oder hören uns noch nicht so lange und kennen Lorna noch nicht. Es ist eine ehemalige Mitbewohnerin von uns, Daniel und ich. Wir haben 4 Jahre lang zusammen gewohnt, unter anderem eben auch mit besagter Lorna, die eigentlich Laura heißt. Und
Angeblich.
die auch angeblich, sagt man munkelt.
Also
Und
ich wette, übrigens,
die.
Lorna hört wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment auf zu lachen. Und an dieser Stelle schöne Grüße.
Ja, die war auf jeden Fall auch schon das ein oder andere Mal hier zu Gast. Also wenn ihr mehr von dem Podcast hört, dann werdet ihr automatisch irgendwann bei einer Folge landen, wo sie auch zu Gast ist. Dann habt ihr einen Eindruck von ihr. Wie auch immer, Larry Longo fährt also 2:30 Uhr nachts durch die Straßen auf der Suche nach Fahrgästen. Und es gibt nur ein Taxiunternehmen in dieser Stadt, in Banff. Das ist das, für das auch er tätig ist. Und ihm kommt ein anderes Taxi entgegen. Und da sitzt ein Mann am Steuer. Er kann einfach nur die Silhouette eines jungen Mannes erkennen. Und er funkt die Zentrale an und fragt, wie viele Taxen denn heute Nacht auf der Straße sind, weil da eins unterwegs ist mit jemandem, den er nicht kennt.
Also,
Also er kennt eigentlich.
ja, er hat es auch nicht am Fahrzeug erkannt, ja. Also, ich frage deswegen explizit, weil man das ja so kennt, dass auf diesen ganzen Taxen ja immer ganz fett diese Namen und Telefonnummern gedruckt stehen. Das heißt, also ein geübter oder generell ein Fahrer eines Taxiunternehmens wird sofort erkennen, welches Auto zur eigenen Flotte gehört und welches nicht.
Genau, das ist das einzige Taxiunternehmen in Banff. Das heißt, die Taxen gehören zwangsläufig alle zur eigenen Flotte. Und er kann das Taxi tatsächlich auch eigentlich einer Fahrerin zuordnen, denn die fährt dieses Modell eigentlich, aber es sitzt ja nun, wie gesagt, ein junger Mann darin. Und Larry funkt also die Zentrale an und sagt, ey, wie viele Taxen sind denn heute auf der Straße und warum fährt dann eine neue Hilfskraft mit dem Auto von Lucy rum? Und er kriegt die Rückmeldung aus der Zentrale, nee, nur Lucy und du, ihr fahrt in dieser Nacht und es gibt keinen neu eingestellten Taxifahrer.
Unheimlich.
Larry Longo ist also klar, dass da irgendwie was passiert sein muss, denn das war nicht seine Kollegin Lucy Turmel, die er da in dem Auto gesehen hat. Das war offensichtlich ein junger Mann, der am Steuer war. Und er wendet also sofort und nimmt die Verfolgung des Taxis auf. Und kann das dann auch quasi stellen nach einer Kurve, kann aber nur noch zusehen, dass ein Mann das Taxi verlässt und fluchtartig in den Wald verschwindet. Also er kann so einen groben Eindruck von dem Mann gewinnen, so geschätztes Alter, geschätzte Größe und Figur, aber mehr kann er nicht erkennen. Er geht dann zum Taxi hin um zu gucken, ob da irgendwelche Spuren sind oder irgendwelche Hinweise auf eben Lucy Turmel sich finden, die eigentliche Taxifahrerin. Da ist aber nichts zu finden. Und so verständigt er die Zentrale und meldet quasi, dass ihr Taxi da ist, verlassen, dass da jemand geflüchtet ist, aber dass von Lucy keine Spur zu finden ist. Die wird dann von anderen Leuten, Leuten, die nachts unterwegs in Banff sind, die also ganz normal auf dem Heimweg sich irgendwie befinden, nichts mit irgendeiner Suche oder so zu tun haben oder auch mit diesem Taxiunternehmen nichts zu tun haben, die finden dann die Leiche der jungen Frau in einer Seitenstraße. Ganz offensichtlich ist die also in ihrem Taxi überfallen worden und rausgeworfen und der Täter ist geflüchtet.
Junge Frau heißt was?
Lucy Turmel ist 23, als sie stirbt.
Oh ja.
Ja, die örtliche Polizei deckt sie erstmal nur mit einer Plane grob ab, denn die Fundstelle ist gegenüber von der Grundschule und man möchte verhindern, dass am nächsten Morgen, wenn die Schulkinder eintreffen, sie da freien Blick auf die Leiche haben. Man will die Leiche aber auch nicht wegbewegen, bis jemand von der Mordkommission da ist. Also das dauert ein bisschen länger. Banff hat keine eigene Mordkommission, da muss jemand aus der Stadt kommen. Das heißt, die Leiche wird quasi liegen gelassen bis zum Eintreffen des ranghöheren Beamten.
Ja, kann man gut nachvollziehen, ne? Ich frage mich, ob es da nicht andere Maßnahmen gibt, andere Möglichkeiten, vielleicht irgendwie ein ganzes Viertel absperren und dann die Schule für den Tag abzusagen oder so. Also irgendwie werden es die
Ja.
Kids ja mitbekommen und weiß ich nicht. Also klar, das ist schon richtig, die Kids zu schützen, keine Frage. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch, warum sie da jetzt warten mussten, bis jetzt irgendwie, keine Ahnung, wirklich die Spezialkräfte gekommen konnten.
Naja, weil die halt einfach auf sowas vorbereitet sind.
Ja,
Banff, die
eben.
Polizei in Banff ist einfach nicht auf Morde vorbereitet. Der letzte Mord in Banff vor eben diesem war 30 Jahre zuvor. Also die haben keinerlei Erfahrung mit sowas, ne? Null. Die eintreffende Kriminalpolizei ist aber gar nicht so glücklich darüber, dass die Leiche abgedeckt wurde, denn dieses Abdecken mit der Plane, das verwischt natürlich auch Spuren. Ne? Also irgendwelche Blutspurenmuster sind jetzt nicht mehr erkennbar, weil einfach eine Plane über die Frau gezogen wurde.
Ja, das verstehe ich total. Und an dieser Stelle muss ich doch jetzt glatt mal so einen richtig interessanten Hörtipp loswerden. Also Leute, hört bitte unbedingt bei Licht ins Dunkel Folge 112 rein. Die habe ich mir heute angehört. Da geht es um ja, Besuch im Labor, Spurenlabor heißt die Folge. Absolut Hammer, was der Mike da wieder gezaubert hat. Also der ist da mit einem Fachmann zusammen, der einen mal abholt über so die verschiedenen Techniken und Methoden aus der Biochemie, die angewendet werden, hochinteressant, auch wenn man nur die Hälfte versteht. Also hört da unbedingt mal rein. Auch an dieser Stelle gehen schöne Grüße raus.
Ja, Licht ins Dunkel generell immer ein Hörtipp wert. Und einfach mal, jetzt mal abseits von der True Crime-Thematik, muss man einfach auch mal Folgendes erwähnen. Wir haben jetzt durch diese Reise auch schon einige, ja, Podcast-Mitstreiter auch kennengelernt. Und das sind alles durch die Bank weg coole Leute gewesen. Aber Mike Mattis, also der Host von Licht ins Dunkel, ist einfach ein durch und durch geiler und liebenswürdiger Mensch, der einfach auch immer sofort da ist, wenn er irgendwie helfen kann, der immer in irgendeiner Art und Weise Hilfe anbietet und einfach ein durch und durch guter Kerl einfach, ja. Das
Genau.
muss man auch einfach mal abseits des Podcasts sagen.
Genauso ist es. Ein richtig, richtig feiner Kerl. Also ein guter Mensch. Und das ist also wirklich, trifft man selten, muss man so sagen.
Ja, trifft man so selten, beziehungsweise man ist so, wie soll ich sagen, so skeptisch und negativ geprägt, dass ich ihm das anfangs so gar nicht abgenommen habe, weil ich so immer so vorsichtig war, weil ich dachte, kein Mensch ist so nett und er quasi mich mit der Zeit dann erst davon überzeugt hat, dass es wirklich, wirklich so ist. Weißt du, nicht aufgesetzt, einfach ohne Hintergedanken, einfach ein guter Typ.
Ja, ich hatte das nicht am Anfang, aber ist ja okay. Also, das kann ich auch nachvollziehen, so wie du es beschreibst.
Nee, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer denke, niemand ist so durch und durch freundlich und cool oder selten, ne? Und irgendwas bremst mich dann da immer, aber wie gesagt, er hat das voll und ganz bestätigt. Aber ja, wir sind abgeschweift ohne Ende.
Aber ist auch grundsätzlich ein vernünftiges Verhalten, finde ich. Also, nicht, dass man jetzt irgendwie so high-end skeptisch ist, aber zumindest halt, dass man, weiß ich nicht, auch jetzt nicht jedem Lächeln jetzt irgendwie komplettes Vertrauen schenkt oder so.
Die Polizei beginnt also die Ermittlungen und viel ist erstmal gar nicht bekannt über Lucy Turmel. Also die Kriminalpolizei, die jetzt extra eingetroffen ist, die spricht so ein bisschen mit der örtlichen Polizei und die kennen sie. Man kennt sich so untereinander, jeder in Banff kennt sich, aber die können jetzt nicht so viel über sie sagen, denn sie ist erst vor einiger Zeit zugewandert quasi mit ihrem Partner zusammen, mit ihrem Verlobten. Die sind aus British Columbia irgendwie gekommen, beziehungsweise sie kam aus Quebec. also dem französischsprachigen Teil. Und so weiß man einfach nur, dass sie eine lebenslustige junge Frau ist, die verlobt ist, die halt Taxi fährt, die halt auch so sich nicht scheut, solche Jobs zu übernehmen, die so ein bisschen schräger sind und die andere Leute vielleicht nicht machen würden, die einfach gut mit Leuten klarkommt und die so quasi jeden Dollar, den sie verdient, sparen möchte im Hinblick auf Hochzeit, Familiengründung und so. Also so sehr, sehr sparsames Leben auch führt. Es scheint ein Raubmord zu sein. Sie hat kein Geld bei sich, ihre Börse fehlt. Es scheint aber auch eine ganze Menge Wut da eine Rolle gespielt zu haben. Sie ist offensichtlich erstochen worden. Die Tatwaffe fehlt. Man kann allerdings rekonstruieren, dass es 17 Stiche in Gesicht und Hals gab, mit denen sie dann ums Leben gebracht wurde. Also schon auch eine absolute, ja, gewaltmäßiger Overkill. Also wirklich ein sehr, sehr gewalttätiger Akt. Ne? Und auch irgendwas, was eigentlich auf eine private Problematik irgendwie hindeutet.
Ja, die Platzierungen sind ja eindeutig. Ja, das ist ja eine ganz, ganz klare Ausdrucksweise. Hier geht es wahrscheinlich um die, muss man leider so sagen, Zerstörung der Schönheit des Gesichtes. Also das spielt ja hier eine ganz prominente Rolle bei 17 Stichen in die Richtung. Also das muss man schon so sagen. Es war jetzt offensichtlich, ich weiß nicht, was so der normal, wo der normale Stich hingeht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es halt so viel in Kopfrichtung ging, dann hat das eine gewisse Absicht.
Das ist genau immer wieder so, das liest man auch immer wieder so in verschiedenen Abhandlungen, das kommt in vielen Fällen auch so vor. In so einem Taxi-Kontext kann das natürlich auch einfach die Stelle sein, die man trifft. Wenn du jetzt von hinten, vom hinter dem Fahrersitz beispielsweise dich vorbeugst und auf den Fahrer einstichst, dann sind das vielleicht einfach die Stellen, die du am ehesten triffst. Sie hat Abwehrverletzungen an den Armen, an den Unterarmen. Vielleicht hat sie damit so ihren Oberkörper geschützt und der hat einfach nur Hals und Kopf primär getroffen. So.
Ja, leuchtet ein.
Es gibt Blutspuren im Auto, die nicht von Lucy Turmel sind. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, bei so Messerangriffen, Messermorden, gerade so extrem blutigen Geschichten. Wenn man da nicht ein spezielles Kampfmesser hat, was so ein Fingerschutz hat, dann verletzen sich Täter meistens selber. Also wenn da jetzt irgendwelche Jagdmesser, Küchenmesser, irgendwas benutzt werden, wo es nicht diesen Schutz gibt, dass die Hand in die Klinge gleitet, dann irgendwann ist die Hand blutig, das Messer ist blutig, der Griff ist blutig und man rutscht eigentlich nahezu unwillkürlich mit der Hand auch selber in die Klinge und schneidet sich. Es kommt eigentlich fast immer bei solchen Angriffen vor, dass der Täter sich an der Hand verletzt und dann auch irgendwie dementsprechend Spuren hinterlässt, Blut verliert. So ist es auch in diesem Fall, sodass die Polizei also einen ersten Anhaltspunkt hat, also eine erste Spurenlage. Aber DNA in den 90ern, das ist natürlich noch so eine Sache. Ne? Also man kann dann die Blutgruppe bestimmen, man kann verschiedene Sachen auslesen, aber es ist halt bei weitem nicht so wie heute.
Ja.
Man weiß, dass ihr Verlobter in einem Nachtclub arbeitet. Es ist meistens so, dass die sich an manchen Tagen gar nicht sehen, weil sie dann irgendwie von der Nachtschicht kommt, schlafen geht und er dann irgendwie im Club die Tagschicht übernimmt und dann die sich quasi so halb die Klinke in die Hand geben oder auch gar nicht sehen. Dem ist noch gar nicht aufgefallen, dass sie nicht nach Hause gekommen ist in dieser Nacht. Den treffen sie in diesem Club an, der hat da seine Schicht begonnen. Und ja, sie erzählen, dass seine Verlobte da ums Leben gekommen ist, was passiert ist und dass es ein Raubmord war. Und erhalten von ihm den Hinweis, dass ein Raubmord sich nicht sonderlich gelohnt hatte, dass sie in dieser Nacht nur $130 verdient hat. Sie war also irgendwie so gegen 1 Uhr nachts bei ihm, hat ihn kurz besucht und die haben gesprochen und da hat er sie halt gefragt, ob die Nacht lohnenswert verläuft und sie meinte, ja, nee, 130 bisher. Und er hat ihr nochmal Mut gemacht und hat gesagt, ey, gegen 2 schließen die meisten Läden, dann hast du vielleicht nochmal die Chance, irgendwie so ein paar Leute nach Hause zu fahren, dann sind auch viele Partys vorbei und so. Also hat sie nochmal motiviert und sie ist dann nochmal losgefahren. Ne? Er selbst ist vollkommen am Boden zerstört, für die Polizei auch erstmal nicht weiter verdächtig. Die werden so als absolutes super Traumpaar beschrieben, also wirklich so die Art von Paar, die sich so gesucht und gefunden hat und einfach auf so einer rosa Wolke durchs Leben gleitet und wirklich füreinander bestimmt zu sein scheint. Ich kann auch vorausschicken, dass das auch so wirklich war. Also der hat mit dieser Tat nichts zu tun. Also auch wenn das natürlich häufig so ein Ding ist, dass Täter so im persönlichen Bereich zu suchen sind und gerne auch im partnerschaftlichen Bereich. In diesem Fall wird das absolut nicht so sein.
Also ich glaube, wenn du so einen Seelenverwandten dann wirklich verlierst, dann ist das quasi, wenn man dich selbst in der Mitte einmal durchschneidet, so ungefähr. Ne? Also das muss ja wirklich, also mehr als den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist, glaube ich, nicht in Worte greifbar, wie schlimm das ist.
Safe, vor allem auf diese Art und Weise, ne? Also wir reden nicht davon, keine Ahnung, das ist ein Autounfall und niemand konnte was dafür, das ist eine schwere Krankheit, sondern irgendein Mensch hat bewusst entschieden, diesen Menschen aus dem Leben zu reißen, für
Ja.
warum auch immer, ne? Das ist und dann halt auch auf eine Art und Weise, die einfach super grausam ist. So, die ist nicht friedlich eingeschlafen. Du kannst dich nicht damit trösten, dass sie wahrscheinlich nicht gelitten hat, sondern die wird Todesangst und Höllenqualen erlitten haben.
Ja, genau das.
Die Polizei setzt also auch in ihrem Privatleben ein, aber da ist nichts zu finden. Die ist beliebt. Die hat einen kleinen, aber sehr, sehr engen Freundeskreis. Aber das sind alles Leute, die, da gibt es nichts. Also da ist kein Grund zu finden. Denen fällt auch nichts ein. Sie hat keine Affäre, keine komischen Verehrer. Es gibt einfach nichts Komisches in ihrem Leben. Auf der Arbeit läuft alles gut. Die Kollegen lieben sie. Sie ist einfach aufgrund ihrer fröhlichen Art bei Fahrgästen auch sehr beliebt und generell auch bei den Leuten in Banff, die sie kennen. Es gibt wirklich niemanden, der ihr irgendwas Schlechtes zu wünschen scheint. Und die Gemeinde ist einfach super erschüttert. Wie gesagt, 30 Jahre lang kein Mord. Ne? Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Das ist wirklich so eine Klischee-Geschichte, wo viele Leute dann wirklich zum ersten Mal ihre Haustüren nachts abgeschlossen haben, weil es einfach für die vorher niemals überhaupt in den Sinn gekommen ist, warum sollte man die Tür abschließen, ne?
Ja, und das kann man ja auch gut verstehen. Wie viele Menschen leben da in Banff? Ich schaue gerade nach, warte
Knappe
mal.
8000.
8000, ja, guck. Jetzt verteilt sich das wahrscheinlich durch die Natur so ein bisschen, oder? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem ist es ja total überschaubar. Also es ist ein Dorf, ne? Könnte man sagen. In Deutschland wäre es ein Dorf, wäre noch keine Kleinstadt.
Wie gesagt, ne, aber 3 Millionen Touristen pro Jahr, also da ist schon was los, ne, so
Ja,
im
okay,
Stadtkern.
klar.
Das ist schon, also wenn man das jetzt mal runterbricht und hochrechnet, wie viele Leute dann da pro Tag trotzdem unterwegs sind, das ist schon massiv, ne.
Und das wahrscheinlich auch ganzjährig, ne? Also man kann jetzt nicht sagen,
Ja.
dass im Mai jetzt nicht unbedingt Saison war oder so, ne? Dass dann nur diese 8000 Menschen dort gelebt haben, das wird man
Nee,
nicht
nee,
sagen
das.
können.
Gerade auch so Mai und so im Sommer, also die Sommersaison ist halt auch sehr beliebt. Also es ist wirklich ganzjährlich beliebt.
Ach, das sieht wirklich schön aus. Ja, das sieht so ein bisschen aus im Hintergrund wie unser Stockbrot- und Dosenbier-Logo im Hintergrund.
Genau so, ja.
Nur,
Ganz
also
genau
Banff ist
so.
schöner, definitiv.
Ja, die Polizei hat, wie gesagt, überhaupt keinen Ansatzpunkt. Es gibt nur so eine vage Beschreibung vom Täter von eben Larry Londo. Der sagt, der Täter war so Anfang 20, beschreibt so die Figur, die Größe, also eher groß, eher schlank, zottelige Haare, Anfang 20, ein Mann auf jeden Fall. Und während die Polizei einfach noch gar keinen Anhaltspunkt hat, nichts, da ruft der Besitzer einer Bar an und der berichtet, dass in der Nacht, in der der Mord geschehen ist, er einen sehr, sehr unangenehmen Gast hatte in dieser Bar. Ein Wanderarbeiter namens Luc Benoit, also ein Franco-Kanadier aus Quebec, der ja so glücksrittermäßig nach Banff gekommen ist und da sein letztes Geld tatsächlich versoffen hat und dann mit Gästen dieser Bar in einen Streit geriet und sehr aggressiv dabei gewesen ist und auch ein Messer gezogen hat, relativ schnell aus seinem Stiefel. Also er hatte im Stiefel schafft ein Messer und hat das dann in diesem Streit sehr, sehr schnell gezogen. Es ging um eine Kleinigkeit. Und das erzählt dieser Barkeeper jetzt eben, weil er denkt, jemand, der so eine kurze Zündschnur hat und in der Nacht, in der gleichen Nacht, jemanden schon mit dem Messer bedroht hat, das könnte gut sein, dass der später dann den Mord begangen hat.
Ja.
Luc Benoit wird verhaftet und auf die Polizeistation gebracht und die fragen ihn, ob er sich vorstellen kann, warum er quasi vorgeladen wurde und er erinnert sich an diese Schlägerei und sagt, ja, das wird wegen der Schlägerei gewesen sein. Und die sagen, ja gut, das ist ja nicht nur eine Schlägerei, du hast ja auch mit dem Messer gedroht. Wo ist das Messer denn überhaupt? Zeig uns das mal. Und er sagt, er hat es verloren. Das macht die Polizisten natürlich total stutzig und skeptisch.
Klar.
Und sie fragen ihn jetzt gezielt, was ist mit Lucy? Lucy Turmel. Und sie zeigen ihm ein Foto und sagen, die ist in der Nacht ermordet worden. Und zu ihrem absoluten Unglauben sagt er, ja, ich glaube, das war ich. Das könnte ich gewesen sein.
Was? Was ist das denn für eine Antwort?
Ja. Also er sagt quasi, also er war betrunken, er war aggressiv, aber er sagt, ja, das könnte sein, das passt, das war wahrscheinlich ich. So.
Okay.
Und die sind jetzt erstmal natürlich total platt, dass das so leicht gegangen ist und dass der Täter sich so leicht präsentiert.
Und dass er es auch so
Und
relativ emotionslos sagt, ne? Finde ich auch
ja,
krass.
total. Und das auch so nach dem Motto, ja, pff, Ich war halt betrunken, ich weiß es nicht, aber könnte ich gewesen sein, als ob das halt keine Sache wäre, die irgendwie so hängen bleibt, weißt du?
Ja, und als ob das auch nichts Wichtiges wäre oder sowas.
Ja, genau. Ja, und natürlich nehmen sie das Geständnis gerne an. Die sind ja ansonsten relativ ratlos. Dennoch wird natürlich eine Blutprobe von ihm genommen und verglichen mit dem Blut, das man im Auto gefunden hat.
Ja.
Und obwohl man sich aufgrund des Geständnisses eigentlich relativ sicher ist, dass der Täter hinter Schloss und Gitter ist, folgt dann einige Tage später die große Ernüchterung. Luc Benoits Blut stammt nicht von dieser Tat oder es stimmt nicht mit dem des Täters überein. Also er wird es offensichtlich nicht gewesen sein. Und es finden sich Leute, die ihm ein Alibi geben können, denn die hatten während der vermutlichen Tatzeit an einer anderen Stelle der Stadt wiederum einen Streit mit ihm. Also er ist raus aus dem Schneider,
Ja, aber
auch wenn
was
er
ist
sich
das denn
quasi.
für ein Typ, wenn er das so sagt? Oder der, weißt du, der, wie soll man sagen, der schraubt damit ja auch komplett diese Bedeutung des Todes sozusagen runter.
Ja, keine Ahnung. Entweder wollte er gerne dafür ins Gefängnis gehen, weil er halt einfach keine Perspektive hatte und dann dachte, besser Vollversorgung im Gefängnis als weiterhin komplett pleite und obdachlos rumzulaufen. Oder er konnte sich wirklich an nichts erinnern und hat gedacht, okay, das passt zu meinem Temperament und zu meiner Art. Das könnte durchaus sein, dass ich das war. So, also,
Aber wer
ich weiß es
sagt denn
nicht.
sowas über sich selbst? Also das ist ja, weißt du, das ist ja kein Fliegenschiss, so, ne? Was er da von sich behauptet.
Nee, definitiv nicht. Frag mich nicht. Also, ich habe auch noch nicht gedacht, dass ich jemanden umgebracht haben könnte während der Filmrissphase, aber er hat das offensichtlich für möglich gehalten.
Verrückt. Ja.
Die Polizei steht jetzt also wieder ganz am Anfang. Ja, der vermeintliche Täter ist quasi weg. Und man fängt jetzt an, quasi die Hotels zu durchforsten und auch die Leute rauszusuchen, auch aus anderen Ländern, die während der Nacht in Banff gewesen sind, auch wenn die natürlich schon wieder längst weitergereist sind, teilweise Touristen auch aus Europa, aus Amerika, auch schon wieder zurück zu Hause in ihren Ursprungsländern sind. Es werden Anfragen der Polizei in über 50 Sprachen übersetzt und losgeschickt, mit denen in über 50 Länder, so in diversen Sprachen, um quasi die Leute, die dann ja, aus dem Ausland gekommen sind, zu befragen, was sie von dieser Nacht wissen, wo sie gewesen sind, ob sie irgendwie beitragen können. Und das dauert natürlich auch Riesenzeit, bis da dann irgendwie Rückläufer kommen und so.
Klar.
Zeitgleich überprüft man oder nimmt man sich vor, erstmal alle Arbeiter in Banff zu nehmen, die im Tourismusbereich arbeiten, die als Saisonarbeiter gekommen sind und die vorbestraft sind, weil man sagt, okay, vielleicht ebnen uns die Vorstrafen irgendwie den Weg zum Täter. Allerdings findet man heraus, dass Banff zumindest auf dem Papier ein gefährlicherer Ort zu sein scheint, als man denkt, denn von diesen ganzen Arbeitern und Saisonarbeitern in Banff sind 70% vorbestraft.
Boah.
Also wenn du jetzt den kanadischen Landesschnitt nimmst von Männern in diesem Alter, so also wie das da diese Arbeiterschaft ist, dann sind 10% vorbestraft. Also der Schnitt in Banff ist 7-mal so hoch wie im Landesschnitt.
Ja,
Und jetzt sieht die Polizei.
Entschuldige, was ja auch bedeutet, dass ein großer prozentualer Anteil sozusagen des Landesschnittes sich aktuell dann in Banff aufhält.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und die sehen jetzt natürlich auch ein, dass auch diese Vorgehensweise sehr, sehr zeitintensiv ist. Die hatten gehofft, dass da so ein paar vorbestrafte Leute bei rauskommen. Vielleicht dann hätte man die vernachlässigt, die jetzt vielleicht irgendwie wegen Marihuana aufgefallen sind, hätte sich auf Gewaltverbrecher konzentriert. Aber da eben so ein großer Teil der Arbeiter und Saisonarbeiter vorbestraft sind, dauert es eben auch wieder saulange, die alle durchzuforsten, ne? Gleichzeitig wartet man eben auf die Rückläufer dieser Briefe aus dem Ausland. Also man ist sehr, sehr aktiv, das muss man auch wirklich sagen. Die Polizei, die haut richtig rein. Aus dem Nichts hilft jetzt Kommissar Zufall. Der Besitzer eines Hauses in Banff, der war längere Zeit nicht da, der ist so ein, ist irgendwie unterwegs gewesen mit seiner Familie für mehrere Wochen und der ist jetzt nach Hause gekommen und der hat in seiner Einfahrt beim Auspacken seines Autos was liegen sehen und hat sich das dann angeguckt und es dann als ein Jagdmesser identifiziert, das mit Blut beschmiert ist. Und ruft dann die Polizei und sagt, ey, hier liegt ein blutiges Messer in meiner Einfahrt. Was ist hier los? Könnte das mit dem Mord zusammenhängen?
Ja.
Die fahren hin, sichern die Waffe. Ist ein sehr, sehr auffälliges Jagdmesser mit Mahagonigriff. So eine keine Massenware, sondern irgendwie ein handgefertigtes Jagdmesser. Und stellt sich als die Mordwaffe heraus. Also das Blut daran ist das von Lucy. Und diese Waffe passt eben auch zu den Spuren an ihr. Jetzt hat man also die Tatwaffe, aber keinen Täter. Wie gesagt, die Ermittlungen sind recht umfangreich, ne, mit den ganzen Anfragen im Ausland und auch mit dieser ganzen Überprüfung von Vorbestraften. Aber man hat jetzt zumindest ein Messer. Das macht man natürlich auch öffentlich, zeigt das, bildet das ab. Und es meldet sich eine junge Frau, die sagt, sie kennt das Messer. Sie sagt, das gehört einem Saisonarbeiter, der in einem Hotel gearbeitet hat, einem gewissen Ryan Love, der aber mittlerweile nicht mehr in Banff wohnt. Der ist kurz vor dem Mord schon wieder in seine Heimat zurückgezogen. Den besucht die Polizei jetzt, also die fliegen extra hin, besuchen ihn bei seinem Vater zu Hause. Der ist wieder bei seinem Vater untergekommen, der ist 21 und ist so ein Typ, der so ja von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob driftet und quasi sich nichts Eigenes leisten kann und deswegen immer wieder in diesen Arbeitspausen bei seinem Vater wohnt.
Verstehe.
Die befragen ihn nach seiner Zeit in Banff und er erzählt, dass er da in einem Hotel gearbeitet und ausgeholfen hat. Er ist nicht vorbestraft, also er ist nicht unter dieser Liste der vorbestraften Arbeiter zu finden. Und er gibt auch frei und unumwunden zu, dass das sein Messer ist, das da gefunden wurde. Er sagt, es ist ihm geklaut worden in Banff. Er hätte das von sich aus niemals weggegeben oder irgendwo gelassen, weil sein Großvater ihm das bei einer gemeinsamen Mexiko-Reise geschenkt hat. Also es hat emotionalen Wert für ihn. Er hätte das niemals irgendwie von sich aus hergegeben.
Okay, kann ja theoretisch sein.
Lass mal raus.
Ja,
klar kann das sein. Ne, also es ist gar nicht unwahrscheinlich. Das ist einfach jetzt nur seine Aussage zum Verbleib des Messers, dass er also natürlich schon gemerkt hat, auch bei seiner Abreise aus Banff, dass das Messer nicht mehr da ist, nicht mehr in seinem Besitz ist, aber dass er halt nicht weiß, wo es verblieben ist. Er gibt an, dass er Lucy nicht kannte. Die ist ihm dann nicht über den Weg gelaufen in der Zeit, die er da gewesen ist. Die Polizei oder einer der Detectives, die mit ihm reden, bemerkt, dass er eine Verletzung an der Hand hat. So eine ganz gut abgeheilte Wunde, die aussieht wie so eine Schnittwunde zwischen, also in dieser Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger.
Ja, das würde ja genau dazu passen, was du eben beschrieben hast. Abgerutscht beim Stechen.
Genau.
Und genau, dann, und
die
das ist auch die Stelle, die wo man ihn, so ein Messer halten würde, ne? Also es würde genau passen.
Das passt genau, ja. Und die Frage ihn, was da passiert ist, und er sagt, weiß er nicht mehr genau, kann er sich nicht erinnern, aber ist ja schon länger her, ist ja schon gut verheilt und so. Und die Polizei nimmt das so hin und sagt dann, oder der Detective bittet ihn dann noch um die Abgabe einer Blutprobe, sagt, okay, dann sind wir auch raus für heute, dann sind wir fertig mit Ihnen. Sie waren ja kooperativ, sie haben ja zu allem was gesagt, aber Blutprobe hätten wir schon noch ganz gerne. Da verweigert er auf einmal und sagt, dass jetzt alles weiter jetzt nur noch mit Anwalt passieren wird. Also auch sein Vater, der die ganze Zeit anwesend war, weist jetzt darauf hin, okay, alles weiter nur noch mit Anwalt. Und das macht die Detectives jetzt stutzig. Die denken sich, ey, wenn er nichts zu verbergen hat, warum ist er dann so vehement gegen diese Blutprobe?
Der Vater sagt das auch.
Der Vater sagt das auch,
ja. Aha, also vielleicht weiß er schon was.
Oder kann sich was denken, zumindest vielleicht. Ne?
Ja.
Zu der Zeit, wo dieser Mord passiert sein soll, da will Ryan Love auch ganz woanders gewesen sein. Da war er angeblich bei seiner Großmutter. Sein Vater hat ihm Geld für die Fahrt hingegeben. Die wohnt in einem ganz anderen Teil von Kanada. Also das ist jetzt so quasi ein Alibi. Und deswegen hat er es gar nicht nötig, da seine Blutprobe abzugeben. Er hat ja, kann ja eh nichts gemacht haben.
Ja, also ich sag mal, wir haben von Sabrina ja gelernt, dass es nicht verdächtig ist, von vornherein auf einen Anwalt zu bestehen und zu sagen, ich, ne, ja. Also es ist vollkommen legitim und auch vernünftig. Ja. Aber wenn jemand sozusagen mitten im Gespräch so seine Einstellung ändert und dann einmal umswitcht und eine andere Strategie fährt, dann ist es auffällig.
Ja, vor allem, wo es ja hier einfach nur um die Abgabe von einer Probe geht. Schon mehrfach erzählt, ich musste auch mal eine Speichelprobe abgeben in so einem Kriminalfall, über den wir auch schon gesprochen haben. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch nichts zu verbergen. Warum sollte ich dann nicht meinen Speichel abgeben? Ne? Also mir war ja auch daran gelegen, dass diese Tat vielleicht geklärt werden kann. So.
Genau.
Also schon eine komische Sache. Die Polizei reist nach Hause und die haben sich jetzt erstmal so auf ihn festgelegt. Die denken sich, okay, Ryan Love ist verdächtig, da müssen wir weiter nachhaken. Und die finden raus, die fragen so rum bei Leuten, die ihn kennen, bei seinen ehemaligen Arbeitgebern, und die finden raus, dass er eben doch in Banff war, als der Mord geschehen ist. Also nicht bei seiner Großmutter. Und dass der in dieser Nacht, als das Verbrechen passiert ist, auf einer Party gewesen ist. Und zwar war diese Party ganz in der Nähe von der bekannten letzten Route, die Lucy gefahren ist. Also man hat natürlich auch so ermittelt, was ist die für Routen gefahren, welche Fahrgäste hatte die. Man hat aber von vornherein auch überlegt, okay, es muss nicht unbedingt einer von den offiziellen Fahrgästen was damit zu tun haben, weil man eben auch weiß, gerade sie, die halt eben Kohle brauchte, die hat manchmal auch Leute, die sie dann irgendwie so auf dem Weg getroffen hat, die also keine telefonische Anfrage ans Taxiunternehmen gestellt haben, die dann unterwegs nach dem Taxi gewunken haben, hat sie halt so mitgenommen, hat die quasi inoffiziell gefahren und das Geld eingesteckt, weil sie halt einfach Kohle brauchte. Ne? Also
ja.
Es war von vornherein wahrscheinlich, dass vielleicht ein Fahrgast was damit zu tun hat, aber dann auch vielleicht ein inoffizieller.
Ja, ich glaube, sowas passiert regelmäßig. Also vor allem, wenn Taxifahrer zufälligerweise auf dem Weg irgendwo hin sind, auf dem Rückweg von einer Strecke oder so. Ich glaube, das machen viele. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also nichts für ungut, liebe Taxifahrer da draußen.
Ja,
safe. Zum Thema Taxi, ne? Wo ist das Auto überhaupt hin?
Iris.
Ja, das Taxi. Du hast ja vorhin erklärt, dass Larry das gesehen hat. Du hast gesagt, dass man die Leiche gefunden hat, aber das Taxi selbst, wo ist das?
Ach so, ja, Larry hat das Taxi dann ein Stück weit verfolgt und hat dann gesehen, wie jemand aus dem Taxi in den Wald gerannt ist.
Ah doch, das hast du gesagt. Ja, okay, sorry.
Genau.
Das stimmt. Aber jetzt, also weil jetzt ich mir natürlich denke, okay, wenn da Blutspuren drin waren, dann wird man vielleicht auch DNA-Spuren da gefunden haben können oder irgendwie sowas.
Ja, 1990 halt, ne? Also da konnte man halt nur Blutgruppen bestimmen, da konnte man grob was auswerten, aber das war nicht so wie heute. Da,
ja, okay, alles klar, gut. Ja, stimmt, den Punkt hatten wir eben schon.
Wie gesagt, jetzt gibt es viele Zeugen, die Ryan Love eben doch in Banff verorten zu dieser Tatzeit und die Polizei ist sich jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass er es gewesen ist. Und sie versuchen jetzt irgendwie, ihm ein Geständnis zu entlocken. Und das machen die jetzt mit einer relativ aufwendigen, groß angelegten Strategie. Die schicken einen verdeckten Ermittler los, Al Haslett, der ist so ein Typ, der offensichtlich großes Talent darin hat, so mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sich mit Menschen anzufreunden und deswegen so für Undercover-Einsätze immer wieder gerne genommen wird, weil der ja wie so ein Chamäleon einfach jemand ist, mit dem man schnell ins Gespräch kommt.
Ja, so ein Connector.
So ein Connector, aber auch in verschiedenen Settings, also nicht jemand, den du jetzt, weiß ich nicht, nur zu irgendwelchen Rockerclubs schicken kannst, sondern egal, wo du den hinsetzt, der findet in 5 Minuten 10 Freunde, so weißt du. So,
ja,
so
ist eigentlich so ein Verkäufer-Gehen, was er da in sich trägt.
Genau. Den schickt man jetzt in die Stammkneipe von Ryan Love und innerhalb von 10 Minuten spielen die beiden Billard zusammen und verstehen sich blendend und trinken auch ein paar Bierchen, also es klappt erstmal wunderbar. Und dieser Al Haslett, der lässt jetzt durchblicken, dass er so ein bisschen, ja, so ein Kleinkrimineller ist, dass er so Import-Export macht, weißt du, dass er sein Geld so mit so windigen Sachen verdient.
Er weiß, wie man schnell das Geld bekommt, so ungefähr. Das ist natürlich ein Anreiz, so auf die Tour und so, hey, keine Ahnung, ja. Ist auch so eine Vertrauenskiste natürlich, ne? Wenn du so sagst, ey, du bist mir sympathisch, ich erzähl dir mal ganz kurz, aber bleib unter uns. Ich glaube, wir sind so aus dem gleichen Holz geschnitzt, sowas, ja.
Exakt. Ja, und Ryan Love, der beißt da direkt an, der sagt, dass er auch nichts dagegen hat, einen schnellen Dollar zu machen, auch wenn es nicht ganz sauberes Geld ist. Und so schlägt Al Haslett ihm vor, der sagt, pass auf, wir überfallen so ein Boot, das gehört so ein bisschen so prominenten, reichen Menschen. Wir spähen das aus. Wir wissen, dass die dann und dann irgendwo anlegen. Die haben Wertsachen an Bord. Du musst nur Schmiere stehen. Wir machen den Rest so, ich und Freunde von mir. Du musst einfach nur als Beobachter fungieren. Und Ryan Love sagt direkt zu. Und die mieten sich jetzt in einem Motel ein in der Nähe des vermeintlichen Tatortes und hängen da erstmal rum. Und dann bestellt Al Haslett bestellt 2 Frauen aufs Zimmer. Also lässt es so aussehen, als ob 2 Prostituierte kommen, die aber dann letzten Endes für ihn gedacht sind. Also er sagt, ich habe was aufs Zimmer bestellt. Es kommen zwei Prostituierte, vermeintliche Prostituierte, die auch verdeckte Ermittlerinnen sind, dazu. Und die sorgen dafür, dass so den ganzen Abend so eine etwas sexuell aufgeladene Stimmung herrscht. Also die machen den jungen Ryan Love da, die verdrehen ihm ganz schön den Kopf. So. Und eine von denen, die zieht ein Haar auf bei ihm aus der Frisur raus, so eine Haarsträhne, sagt, du hast da so einen komischen Wirbel, das ist zwar lustig, aber ich mach das mal weg und zieht ihm so die Haare raus.
Das ist ja wie im Film, ne?
Die werden natürlich gesichert, das ist natürlich Spurensicherung, ne? Er denkt sich da in dem Moment nichts bei, ist allerdings ein bisschen tricky, denn diese Haare sind quasi gewalttätig gewonnen, das heißt, die können vor Gericht vielleicht nicht verwertet werden, weil das gegen das Recht der Unversehrtheit quasi verstößt, dieses gewaltsame Entnehmen.
Ja.
Die Polizei braucht also mehr als eine positive Haarprobe. Also machen diese Ermittlerinnen, vermeintliche Prostituierten, die verdrehen dem Jungen so richtig den Kopf. Und als er dann quasi denkt, jetzt passiert hier was, jetzt gibt's Action, verabschiedet sich dann Al Haslett mit den beiden und sagt dann so, ja, das sind meine Mädels, ich gehe mit denen aufs Zimmer, so, wer hat gesagt, dass du was abbekommst, gute Nacht, bis morgen, so, ne? Also lässt ihn da quasi in seiner jugendlichen Motivation im Zimmer sitzen und der dachte, da geht was, aber die Damen marschieren weg, so.
Ja.
Die Polizei hat tagsüber dieses Hotelzimmer speziell präpariert. Die haben das Bett komplett frisch bezogen. Also wer auch immer in dem Bett schläft, ist der Erste, der in diesem Bett liegt. Das ist komplett neu, dieses Laken. Die haben in dem Zimmer schon Porno-Zeitschriften verteilt.
Mhm.
Und das auch Taschentücher.
Klar, worauf es hinausläuft,
und,
ja.
Die haben jetzt die Hoffnung, okay, der ist jetzt so horny von diesem Kopfverdrehen den ganzen Abend, dass der sich erstmal,
wie soll ich sagen, masturbiert.
Dass sich erstmal den Kasper schneuzt, wenn die alle weg sind.
Es war klar, dass es eine Metapher werden wird. War klar. Ich habe versucht, jetzt irgendwie seriös gegen zu kontern, aber nein, hilft nichts. Das lässt du dir nicht nehmen.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Ja, und dann hätte man eben entsprechendes Material wieder entnehmen können, was man mit der Blutprobe hätte vergleichen können.
Auch an dieser Stelle, weil das gerade so spannend ist, empfehle ich wirklich, dort mal reinzuhören bei Mike, denn dieser Doktor, der dort Gast ist, der beschreibt da nochmal an einer Stelle so, dass man halt zwischen diesen drei, wie soll man sagen, Flüssigkeiten unterscheidet, so nämlich Blut, Sperma und Speichel tatsächlich. Das ist ganz interessant, ja, ja. Weil ja, es sind ganz interessante Stories, die er berichtet von verschiedenen Fällen und welche Schwierigkeiten sie mit Bettlaken haben und so. Also, ja. Ich will nicht zu viel spoilern, hört da auf jeden Fall mal rein.
Ja, aber ich finde auf jeden Fall, das ist hier super kreative Polizeiarbeit, ne? Also das ist schon wirklich filmreif auch.
Ja, und Respekt vor den Ermittlerinnen, ne? Dass sie sowas machen, das ist ja auch, also ja. Das musst du dich auch erstmal trauen. Ich finde, das ist halt auch, ich glaube, das kann auch nicht erwartet werden, also auf keinen Fall. Das ist ja auch ein sehr besonderer Einsatz, weißt du? Also genau, die machen sowas ja auch nicht jeden Tag.
Richtig, und ich glaube aber auch, dass das eine Art von Einsatz ist, auf die du als Polizist aber auch voll Bock hast, weil das ja einfach mal was ganz anderes ist, ne? Also so...
Weiß ich
das,
nicht.
Ich weiß nicht, ich finde, das hebt sich so krass von dem normalen Alltag ab. Ich hätte da total Bock drauf.
Dass du dich jetzt als wie soll man sagen, als Chicolo oder sowas irgendwie verkleidest und dann so ein bisschen flirty unterwegs bist, Haut zeigst und was auch immer, sowas? Auf sowas hättest du Bock?
Ja. Ja, warum nicht? Also... Das hat in Amerika, also speziell in den Vereinigten Staaten, ja auch Tradition, dass sich Polizistinnen als Prostituierte ausgeben, weil da ja Prostitution verboten ist. Und das ist dann ganz oft so, dass die dann quasi Freier ansprechen und sobald dann die Verrichtung beginnen soll, verhaften die Leute dann, weil die ja dann quasi was Verbotenes gemacht haben. Und ich habe da so Bodycam-Mitschnitte gesehen, wo das halt wirklich so, wo die Grenzen so krass verschwommen sind, ne? Wo dann diese Ermittlerinnen die Leute so krass bedrängt haben, mit ihnen mitzugehen, so, ne? Und dann letzten Endes die dann verhaftet haben und ich denke mir so, ja gut, aber eigentlich wollte der gar nicht, ihr habt den halt im Prinzip fast schon genötigt, dass der damit um die Ecke gekommen ist, ne? Das ist, na gut, echt also, crazy.
Ja, ich glaube, die Psychologie der Kommunikation ist grundsätzlich ein Riesenthema und super spannend, wenn du das verfolgst, denn ich glaube auch, du kannst halt super viel erreichen, wenn du weißt, wie und wie du die Leute abholen musst, wenn du erkennst und die Sensoren sozusagen aufhast, um zu sehen, wo die Leute sich gerade befinden, was die gerade für Impulse brauchen und dann machen sie das, was du möchtest. Das ist schon echt raffiniert, aber auch beängstigend. Wo wir aber gerade am Anfang der 90er sind, ne? Ich wurde ja Johnny Depp-Fan durch die Serie 21 Jump Street.
21
das
Jump
passt
Street.
Natürlich super da rein.
Das gleiche in Grün, die waren ja auch immer undercover irgendwo in irgendwelchen, verkleidet an irgendwelchen Schulen im Einsatz quasi.
Genau.
Ja, also diese Psychologie, diese Gesprächspsychologie von irgendwelchen Prostituierten, wenn die merken, sie kommen nicht zum Zug. Ich habe das mal auf dem Junggesellenabschied von einem gemeinsamen guten Freund erlebt. Da waren wir natürlich auch klassisch im Stripclub und ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Und dann kamen halt auch so Damen zu uns und eine hat dann gefragt, ob sie sich zu mir setzen darf. Und ich habe gesagt, darfst du natürlich, aber du wirst kein Geschäft mit mir machen. Ich bin A, vergeben und B, habe ich generell kein Interesse an dieser ganzen Geschichte hier so, ne? Und dann meinte sie halt auch, ja, wir können es ja nur unterhalten. Ich so, ja klar, unterhalten läuft. Und dann hat sie auch erst normal Konversation geführt, dann aber immer wieder auch so, ja, wollen wir nicht doch aufs Zimmer? Und dann irgendwann hat sie dann so, bist du vielleicht schwul, weißt du, so nach dem Motto, so, ich pack den jetzt an der Ehre, so, ne? Und ich so, nee, ich hab dir von vornherein gesagt, so, ich hab einfach schlicht kein Interesse, ich muss dir auch nichts beweisen, so, such bitte woanders weiter, ne? Und es war halt interessant, wie sich da so die Gesprächsführung geändert hat, so im Laufe der Zeit einfach, ne?
Glaube ich.
Naja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Morgen erlebt die Polizei eine Überraschung. Offensichtlich hat er sein sexuelles Verlangen abkühlen lassen, hat sich nicht die Banane geschält. Es gibt keine, keine Spuren im Bett. Es gibt keine spermagetränkten Taschentücher zu finden. Ja, oder er hat es irgendwie auf dem Klo verrichtet und dann runtergespült, aber man findet eben nicht die Spuren, die man finden wollte. Die wollen schon wieder ganz enttäuscht abziehen. Da fällt einem von denen ein benutztes Taschentuch auf, das unter so einem Schreibtisch liegt. In so Motels und Hotels gibt es ja immer so Schreibtische. Da hat er zumindest rein geschneuzt, also hat sich die Nase geputzt. Und das kann man auch benutzen, auf jeden Fall.
Ja.
Und gemeinsam mit diesen Haaren, die man jetzt von ihm gezogen hat, unter diesem Deckmantel von Haar, du hast da einen lustigen Wirbel, da ziehen wir mal dran, und diesem Geschneuzten lässt sich eben herausfinden, dass diese Blutspur im Taxi höchstwahrscheinlich von ihm kommt. Also das ist auf jeden Fall genug, um richterlich anordnen zu lassen, dass er eine Blutprobe abgeben muss. Also er kann sich dem jetzt nicht mehr entziehen.
Sehr, sehr spannend. Also ist schon ziemlich raffiniert, klug und clever und cool, kaltschnäuzig alles so. Also echt Respekt vor den Ermittlerinnen und dem gesamten Team dahinter.
Ja, und wie natürlich nicht anders zu erwarten, bestätigt diese Blutspur dann oder diese Blutprobe dann, dass er tatsächlich der Täter war, der Mörder von Lucy Turmel. Der ist tatsächlich ganz normal in dieser Nacht, wollte von einer Party noch zur anderen Party fahren. Sie hat ihn so aufgelesen, wollte ihn quasi schwarz inoffiziell mitnehmen, also als kleinen Verdienst in die eigene Tasche. Er hatte aber nur Interesse daran, quasi ihr Geld auszurauben, weil er weiter feiern wollte. Er war blank, er hatte das Geld rausgehauen, das er bei sich hatte. Er hatte auch kein Geld für die Rückreise zu seinem Vater und hat dann einfach ganz normal, also ganz opportunistisch und ganz egoistisch, ohne irgendeine persönliche Verbindung zu ihr, diesen Raubmord begangen. Das war quasi sein einziges Motiv, war tatsächlich einfach nur dieses Scheißgeld, das sie bei sich hatte.
Kaum zu glauben. Wie dramatisch.
Ja. Am Anfang gibt er sich noch super selbstbewusst, also er wird dann von der Polizei auch nach Banff quasi eingeflogen, auch schon in Handschellen vom Flughafen dann zur Polizeidienststelle gebracht. Da gibt es dann Pressebilder, wie er so lächelnd vom Flugzeug weg ins Auto gebracht wird und einfach noch so überlegen auch wirkt. Also ich glaube, dem ist da noch gar nicht bewusst, dass er wirklich am Sack ist, dass die ihn wirklich haben. Ich glaube, dem ist auch gar nicht bewusst, was diese Blutspuren und diese ganzen Haar- und Spuren, was das überhaupt für eine Aussagekraft hat. Das lernt er dann später vor Gericht, als er dann natürlich lebenslanges Urteil abholt.
Ja, wahrscheinlich ist das genauso.
Ja, das war unser Ausflug nach Kanada ins wunderschöne Banff. Ein kleiner, eher unbekannter Fall, aber den ich halt einfach super erzählenswert finde, weil der einfach sau spannend ist und weil der eben bei aller Kritik, die wir immer wieder auch an Polizeiarbeit haben, so zumindest aufbauend auf dem, was wir wissen und worüber wir sprechen können, hier in diesem Fall einfach sagen können, ey, so ist Polizeiarbeit halt auch möglich, ne? So kann die auch aussehen.
Ja, kommt zu Al Haslett, hier lernt ihr es. Also ist tatsächlich so, ne? Sehr knackiger Fall jetzt hier, aber super spannend auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wir reden schon seit 3 Stunden.
Wie lange reden wir tatsächlich? 40 Minuten? 45?
Ja, sowas. Auf jeden Fall. Super spannend. Also auch sehr dramatisch. Wie gesagt, das ist total schlimm für Lucy und auch für ihren Partner. Schrecklich. Und so unnötig. So unnötig, ne? Dass man sich wirklich fragen muss. Also für die paar Groschen, die er da bekommen hat, kann doch nicht wahr sein, ne?
Ich meine, gut, auch da ist natürlich die Frage so, ab wann wäre das in Anführungsstrichen weniger dramatisch, wie viel ist ein Menschenleben wert, ne? Aber $130 ist natürlich einfach lächerlich.
Ja, ist so, ne? Du hast natürlich recht. Also da, es gibt keine Summe, die das rechtfertigen würde. Auch nicht, wenn sie 3 Milliarden Euro oder was auch immer da jetzt im Koffer gehabt hätte, ja. Auch dann nicht. Aber bei $130 fragt man sich schon, hey, das kann es doch nicht sein. Das gibt's doch nicht.
Ja, also das ist wirklich. Also ich würde gerne mal so ein Experiment machen, so ähnlich wie das Milgram-Experiment, dass man irgendwie Menschen quasi fragt, wenn sie einen Überfall begehen könnten auf einen Geldtransport oder auf eine Bank oder so und sie würden auf jeden Fall straffrei davonkommen mit der erbeuteten Menge Geldes, aber eine Person, ein Bankangestellter, ein Wächter, irgendwer, eine Person müsste sterben, um diese Flucht zu ermöglichen. Wann würden Leute dann sagen, so okay, bei der und der Summe wäre das okay für mich, weißt du? So gibt es eine Summe, ab der die Menschen mehrheitlich sagen würden, das würde ich in Kauf nehmen oder das wäre für mein Gewissen dann okay oder ist das einfach so oder mit anderen Worten, ab welcher Summe ist das menschliche Gewissen käuflich, zumindest der Mehrheit der Menschen? Das würde mich echt mal interessieren.
Ich hoffe wirklich, dass ich mich da vertue, Aber ich habe so das Gefühl, dass ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren, immer vermehrt so eine Egalhaltung in der Gesellschaft verspüre. Und so glaube ich, dass es deutlich mehr Leute sind, als man jetzt meint oder meinen könnte, die da sagen würden, die dann eine relativ geringe Schmerzgrenze haben.
Ja,
eine niedrige Schmerzgrenze. So.
Es ist so eine komische Mischung. Es ist so eine Egalhaltung, aber man regt sich trotzdem über Themen auf, obwohl sie einem wahrscheinlich egal sind, wenn sie in so in die eigene Meinung und in die eigene Agenda passen. Ne? Hast du das mitbekommen mit diesem Menschen in Leipzig, der da in Menschen reingefahren ist mit seinem Auto, auch Leute getötet hat?
Ja, habe ich.
Keine Ahnung. Und ja, wenn das jetzt jemand wäre, der, weiß ich nicht, politisch instrumentalisierbar wäre, dann würde man davon auch viel mehr mitbekommen in irgendwelchen sozialen Medien. Aber da das halt einfach ein deutscher Ronny, nee, hieß irgendwie anders, ist, kriegt man davon erschreckend wenig mit. Ne? Und jemand, den wir beide kennen, hatte am Tag dieses Geschehens einen Link bei Instagram gepostet von einer eher konservativen Medienseite.
Ja.
Da wurde die Verhaftung dieses Menschen gezeigt. So. Und da wurde halt auch eher bei der Verhaftung gezeigt, wie er so von den Polizisten auf den Boden gedrückt wurde.
Ja.
So, du hast auf jeden Fall gesehen, es ist jetzt kein, es ist eher ein Deutscher als was anderes, ne? So, also keine Ahnung.
Auch kein Radikalisierter oder sowas, ne? Also niemand,
ja,
wo man sagen
genau.
kann, okay, der hat jetzt irgendwie sich irgendeinen Extremismus angeschlossen oder sowas.
Ja, genau. Und in den Kommentarspalten waren dann Leute, die dann so geschrieben haben, ja, sieht für mich aus wie ein Afghane. Und ich denke mir so, Alter, wie kann man denn wirklich so auf Biegen und Brechen versuchen, dieses eigene Scheiß-Narrativ durchzubringen, wenn es offensichtlich nicht passt, weißt du? Also
Schlimm.
Auf der anderen Seite, manche Leute wissen wahrscheinlich auch gar nicht, die finden halt Ausländer doof, aber die haben so wenig Berührungspunkte, dass die gar nicht wissen, wie so ein Afghane halt aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich war mal in einer Kneipe, wo auch eher rechtskonservatives Publikum war. Ich bin da durch Zufall gelandet. Und ich bin dann vor die Tür, weil meine Begleitung was rauchen wollte. Und draußen standen so zwei, drei besoffene Jugendliche. Und der eine sagte zu mir, verpiss dich zurück nach Afghanistan, du Wichser. Und ich denke mir so, Alter, wenn ich für dich aussehe wie ein Afghane, dann ist auch wirklich Hopfen und Malz verloren. Also dann,
ja, ist crazy, ne? Aber ich hatte mal eine ähnliche Situation an der Post. Da habe ich irgendwie, ich war vorne, musste ein Paket, habe ich schon mal erzählt hier, weiß ich gar nicht, ich habe einen Paketzettel ausfüllen müssen und dann hatte ich das vergessen und habe mich dann so auf Seite gestellt, war sozusagen mit der Postmitarbeiterin oder Mitarbeiter, hatte ich so einen Deal, dass ich dann, wenn ich das ausgefüllt habe, kurz dazwischen gehen kann, um das Paket abzugeben. Ich war ja nun auch eigentlich der Erste. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass hinter mir sozusagen sich der ganze Laden gefüllt hat und ich mache das, denk an nichts Böses und dann höre ich von hinten, wir sind hier immer noch in Deutschland. Und dann denke ich mir auch so, ach Leute,
Mann,
ja, warum? Also warum immer die Suche, diese künstliche Suche nach Migrationshintergrund, so, wenn es um solchen Sachen geht? Also es ist doch wirklich, auch jetzt hier in dem Fall in Leipzig, total unnötig. Es ist eine ganz grausame, schlimme Geschichte, die da passiert ist und fertig.
Ja. Naja, es ist tatsächlich schlimm. Man wird mal sehen, was dabei rauskommt. Also ich habe heute schon mal so erste Ermittlungsergebnisse gelesen. Mal gucken. Genauso wie es ja mittlerweile auch krasse Entwicklungen in diesem Fall Fabian gibt, der Junge aus Güstrow, der ermordet worden ist. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen gesagt im Podcast, ihr habt uns da schon vor 2-3 Monaten um eine Folge quasi gebeten bei Instagram. Kleiner Aufruf an dieser Stelle, folgt uns bei Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Bitte, bitte helft uns zumindest mal die 7000 voll zu machen. Wir haben 6900 Follower und 7000 wäre einfach schön für meinen Seelenfrieden. Auf jeden Fall.
Ja, auch für meinen Seelenfrieden. Also bitte, 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 Leute.
Wächst einfach gar nicht. Also Insta bannt einen so richtig krass, wenn man sich da nicht, wenn man die Seite nicht finanziert und die nicht bewirbt, dass die dann irgendwie Leuten gezeigt wird, dann wird man einfach super wenig angezeigt, auch Abonnenten nicht mehr richtig angezeigt. Also bitte sucht uns gezielt auf, wenn ihr uns abonniert habt, liked irgendwie die Beiträge und die Stories, dass wir einfach wieder so ein bisschen gepusht werden. Wie auch immer, auf jeden Fall Fabian aus Güstrow. Ich habe schon vor 2-3 Monaten gesagt, zum damaligen Zeitpunkt wäre es super unseriös gewesen, aus meiner Sicht über diesen Fall zu sprechen, weil einfach noch so viel sich entwickelt und entfaltet hat. Und jetzt würde ich auch ungern darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, der steht so kurz vor dem Abschluss. Also aus meiner Sicht macht es erst Sinn, darüber zu sprechen, wenn alles auf dem Tisch liegt, aber die aktuellen Entwicklungen sind natürlich vollkommen geisteskrank. Also da verstehe ich auch, dass ihr anfragt und dass ihr was dazu hören und wissen möchtet und den aufgearbeitet haben wollt. Habt noch ein bisschen Geduld, den werden wir auf jeden Fall behandeln.
Ja, Du kennst meine Haltung, wenn so Sachen so frisch sind, distanziere ich mich lieber, weil ich mir grundsätzlich denke, so aus rein Pietätsgründen muss man da nicht noch mitmachen und den ganzen Medienzirkus bedienen. Es gibt genügend seriöse Berichterstattungen, wo man sich informieren kann, wenn man möchte, meine Meinung.
Ja, es ist halt so ein Abwägen zwischen auf den Zug springen und aktuell sein, aber halt auch dann vielleicht gar nicht viel zu sagen haben. Wie gesagt, ich habe vor drei Monaten, ich habe das Zeitgefühl jetzt nicht so hundertprozentig, schon erste Formate gesehen, die da Folgen zu gemacht haben zu diesem Fall, und da war noch gar nichts bekannt. Da gab es die und die Person ist höchstwahrscheinlich tatverdächtig und das war's. Ne? Also das war aus meiner Sicht einfach so wenig mit irgendwelchen Fakten zu unterfüttern. Und das schulden wir halt eben den Opfern. Ne? Man kann, wie gesagt, darüber diskutieren, ist True Crime eine angemessene Unterhaltungsform, denn es ist ja letzten Endes Unterhaltung. Ist das cool, auf den Nacken der Opfer irgendwie Journalismus, Unterhaltung, was auch immer zu machen? Ich sage nach wie vor ja, wenn man es nicht so reißerisch macht, wenn man es eher pietätvoll macht, so wie wir und viele andere. Was man aber den Opfern eben schuldet, ist einfach korrekte Recherche und das korrekte Wiedergeben von Fakten. Und wenn das einfach nicht möglich ist, dann sollte man lieber den Mund halten. Oder natürlich, wie wir das auch immer wieder machen, wenn Informationen strittig sind, dann die zumindest im Podcast-Kontext als strittig kennzeichnen und sagen, wir können uns nicht dafür verbürgen, dass das wirklich stimmt.
Das ist ein Muss. Definitiv. Also ja, ich finde, gefährlich wird es immer dann, wenn du quasi Leute hörst oder wie auch immer Content Creator, die halt bei jedem Pups direkt berichten und das recyceln und wiedergeben und dann so, ja, also einfach nur um Content zu erstellen. Und wie schlimm ist das denn? So, ne? Dann, ja, also das widerstrebt mir massiv.
Der Algorithmus, egal wo, belohnt natürlich Aktualität. Ne? Die Leute suchen dann direkt danach. Und wollen dann natürlich auch ihren Wissensdurst gestillt bekommen. Aber wie gesagt, lieber ein bisschen zurücktreten, bis man das große Ganze überblicken kann, bevor man mit so Häppchen und Halbwahrheiten um die Ecke kommt. Ne?
So, und dann habe ich lieber 6.900 Follower bei Insta, weißt du, und weiß aber irgendwie guten Gewissens kann man dann sagen, hey, wir verkaufen uns nicht.
Was man über diese 6.900 Leute aber sagen muss, ihr seid wirklich die geilste Community der Welt. Also ihr seid wirklich eher so aktiv. Und es gibt so viel größere Followerschaften von anderen Podcasten und Formaten, die aber bei weitem nicht so aktiv und supportend und wertschätzend ist, wie ihr das seid. Ihr seid wirklich geil und wir sind unfassbar glücklich, was wir uns da gemeinsam mit euch aufgebaut haben. Das ist nicht selbstverständlich und da danken wir euch sehr für.
So nämlich, Fabian. Qualität statt Quantität. So sieht's aus.
Und weißt du, was richtig große Qualität ist?
Weiß ich nicht. Das Spiel Bayern Getränke, gegen Paris vielleicht?
Vielleicht auch, aber Getränke von Holy.
Oh ja.
Und wenn ihr die nämlich bestellen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und mit dem Link Blutrausch 5 als Neukunde 5 Euro sparen und mit dem Code Blutrausch einfach 10% als Bestandskunden. Gibt keinen Grund, das nicht zu tun, denn wir würden keine Werbung dafür machen, wenn wir das Zeug nicht ernsthaft selber feiern würden. Ich trinke jeden Tag mindestens ein Holy-Produkt und ich liebe es.
Ich hatte heute 3 verschiedene.
Ich auch.
Also ich bin gerade wieder in Probierlaune. Das ist ziemlich gut.
Ja, ansonsten würde ich jetzt irgendwie gerne eine lustige Geschichte raushauen, um das zu beenden, um nochmal irgendwie einen Lacher am Ende zu haben. Aber ich weiß nicht. Du hast eben diese Postgeschichte erzählt. Dann ist mir so spontan in den Kopf gekommen, dass die lustigsten Sachen immer im öffentlichen Raum geschehen. So in der Post, beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann ist mir eine wirklich, wirklich saulustige Geschichte aus öffentlichen Verkehrsmitteln in den Kopf gekommen. Vielleicht das Witzigste, was ich in meinem ganzen Leben jemals live miterlebt habe. Aber aufgrund der, wie soll ich sagen, mangelnden Jugendfreiheit der Thematik und der deftigen Sprache der Beteiligten, weiß ich nicht, ob ich das hier wiedergeben kann.
Ich weiß, dass das Wort Salz fällt.
Nein, das nicht.
Okay, aber dann trotzdem behalt's für dich. In der Hütte kannst du erzählen.
Ich bin sicher, ich habe das schon.
Oder beim nächsten Mal live oder so, aber dann, wenn nicht recorded wird.
Ja, es ist einfach so schade, weil das wirklich eine sauwitzige Geschichte ist.
Ich bin davon
aber
überzeugt,
wie gesagt,
aber nicht
ist,
jetzt, Fabian.
Es ist absolutes RTL 2 unter Schubladenniveau. Das kann,
du hattest heute schon deine Banane, die geschält wurde oder was? Ja, ist gut jetzt.
Alles klar, dann verabschieden wir uns einfach ganz unspektakulär so von euch und danken fürs Zuhören und nochmal dafür, dass ihr irgendwie Teil dieser dieser geilen True Crime Family seid und ja, uns so unterstützt und pusht seit so langer Zeit. Kommentiert bitte auch hier eure Gedanken und, weiß ich nicht, Fragen, Theorien, was auch immer zu diesem Fall. Und wenn ihr lustige Geschichten aus Bus und Bahn zu erzählen habt, dann könnt ihr die auch gerne hier kommentieren. Vielleicht machen wir so ein kleines Best-of mal in irgendeiner Folge.
Haut das
mal
ist raus. Wahr. Wenn wir euch zitieren, dann ist es halb so wild. Dann ist es, stammt es ja nicht aus unserem Munde. Also zumindest nicht direkt. So, danke fürs Zuhören und à bientôt.
À bientôt.